Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der ESC, der Eurovision Song Contest, soll ein Event der Freude und der Verständigung sein und einfach gute Stimmung verbreiten. Aber dieses Jahr scheint das schwierig bis unmöglich. Kurz vor dem Finale finden Großdemos gegen Israel statt. Und der niederländische Teilnehmer, wir haben es gerade gehört, wurde disqualifiziert. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über die aktuelle Lage im Nahen Osten, wo Israel weiter in Rafah vorrücken will. Und wir schauen auch in die Ukraine, wo die russischen Truppen nahe der Millionenstadt Kharkiv den Druck massiv erhöhen. Im Anschluss ab 18.40 Uhr dann der Hintergrund, der uns heute in die Mongolei führt, unter dem Titel Fragile Demokratie zwischen Russland und China. Knapp 2 Stunden sind es noch, dann beginnt in Malmö das große Finale des ESC. Und eigentlich bedeutet das immer gute Laune, tolle Shows, viel Glitzer und viel Glamour. Aber das dürfte schwierig werden, in diesem Jahr diese positive Vision des ESC, dieses Gemeinschaftsgefühl zu verbreiten. Denn das Event wird gleich von mehreren Vorfällen überschattet. Zum einen wurde heute bekannt gegeben, dass der niederländische Sänger Joost Klein disqualifiziert wurde. Zum anderen ist da die große Kontroverse um die Teilnahme Israels. Die junge Sängerin, die sieht sich massiven Protesten und Bedrohungen ausgesetzt. Und seit dem Nachmittag sind in Malmö wieder tausende Menschen gegen Israel auf die Straße gegangen. Sophie Donges ist unsere Korrespondentin und vor Ort in Malmö. Ich habe sie vor etwa einer Stunde während der Demonstration erreicht. Frau Donges, was passiert da auf den Straßen von Malmö?
Ja, es ist die 2. Großdemo vor diesem ESC. Die erste war ja schon am Donnerstag. Da waren bis zu 12.000 Menschen auf der Straße. Jetzt sind es 5.000. Allerdings hat die Demo gerade auch erst angefangen. Am Donnerstag hat sie sich auch langsam aufgebaut. Viele Palästina-Flaggen in der Luft, viele Schilder, auf denen steht, Israel würde einen Völkermord verüben und müsse dringend aus diesem Eurovision ausgeschlossen werden. Und das Publikum, das ist sehr gemischt. Also das sind viele Menschen aus Malmö. Malmö ist ja eine Stadt mit vielen Menschen, die auch Wurzeln im Nahen Osten, Mittleren Osten haben, sind aber auch viele Menschen aus Dänemark angereist, linke Gruppierungen und in Teilen auch Parteien hatten zu diesen Protesten aufgerufen.
Wie geht man denn von Seiten des ESC, von Seiten der Veranstalter, aber auch von Seiten der anderen Teilnehmenden mit diesen massiven Protesten gegen Israel um? Wie will man verhindern, dass es da während der Show möglicherweise auch zu einem Eklat kommt?
Also ich glaube, der ESC hat noch nie eine solche Situation erlebt. Wir hören von einem Krisentreffen nach dem nächsten. Es ist heute am frühen Nachmittag, hat die letzte Durchlaufprobe stattgefunden. Irland ist nicht erschienen. Es ist ein Video gezeigt worden. Jetzt meldet der irische Sender RTE, der öffentlich-rechtliche Sender, die Teilnehmerin fordere den Ausschluss Israels. Bei diesem traditionellen Fahnenlauf am Anfang, also wo alle Teilnehmer laufen einmal durchs Bild mit ihrer Landesfahne, da sind Irland, die Schweiz und Griechenland nicht erschienen bei der Durchlaufprobe. Also es waren Palästina-Fahnen in der Halle zu sehen. Der Franzose hat bei der Durchlaufprobe sein Lied unterbrochen und hat eigentlich eine Nachricht für den Frieden vorgelesen. Ich halte es für völlig offen, wie dieser Abend heute Abend in der Halle verläuft. Es wird sicherlich nicht nur darum gehen, wer am Ende gewinnt oder das verrückteste Glitzer-Outfit anhat, sondern es ist wirklich die Frage, wie die EBU am Ende diese Veranstaltung heute Abend halbwegs gut über die Bühne bekommt.
Und es ist ja nicht der einzige Vorfall, oder die Proteste gegen Israel sind nicht das Einzige, was diese Veranstaltung überschattet. Wir müssen auch noch über die Disqualifizierung des niederländischen Teilnehmers Joost Klein sprechen. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist noch ein Skandal rund um diesen ESC. Heute erst hat die EBU mitgeteilt, die Niederlande sind disqualifiziert. Offiziell heißt es in einem Statement, es gehe um einen Vorfall rund um das 2. Halbfinale im Backstage-Bereich. Nach unseren Informationen, nach ARD-Informationen, soll Joost Klein eine Mitarbeiterin des Produktionsstabes körperlich angegriffen haben. Diese Information deckt sich auch mit dem, was viele andere Medien hier schreiben. Die niederländische Delegation zeigte sich ziemlich geschockt danach, sagt, es sei unproportional. Aber es ist klar, Joost Klein ist jetzt ausgeschlossen und damit auch einer der Favoriten heute Abend, Europapa. Dieses Lied, das war ziemlich hoch gerankt.
Sophie Donges aus Malmö war das. Und von den Demos gegen Israel gehen wir jetzt in den Nahen Osten selbst. Die israelische Armee hat allen internationalen Warnungen und Appellen zum Trotz ernst gemacht und mit der Offensive auf Rafah begonnen. Eine Stadt, in die sich Millionen Menschen geflüchtet hatten. Und nun müssen sie wohl erneut fliehen. Israel hat die Menschen in mehreren Teilen der Stadt aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent vor Ort in Israel, ist jetzt in der Leitung. Jan-Christoph, was können Sie uns sagen über diese Evakuierung? Finden die Fluchtbewegungen aus Rafah schon statt?
Ja, wir beobachten das ja schon die ganze Woche. Am Montag gab es die erste Anordnung, bestimmte Gebiete zu verlassen. Heute wurde das nochmal deutlich ausgeweitet. Die israelische Armee spricht davon, dass etwa 300.000 Menschen in Bewegung sind auf der Flucht. Wir sehen Bilder von Menschen, die ihr Hab und Gut zusammenpacken, die gucken, wo sie bleiben können. Das sind meistens Leute, die selber dorthin nach Rafah vertrieben wurden oder geflohen sind, die selber schon mehrfach zum Teil den Ort wechseln müssten und die jetzt sehr verzweifelt sind und nicht wissen, wo sie hin sollen. Es wurde ausgewiesen, eine humanitäre Zone, so nennt das die israelische Armee, nordwestlich von Rafah. Da soll es nach israelischen Angaben auch die Möglichkeit von Feldlazaretten, Zelten und der Versorgung geben. Aber tatsächlich sagen die Vereinten Nationen, die Versorgung dort ist nicht sichergestellt. Das Flüchtlingslager, was es dort gibt, das ist eine große Müllhalde. Die sanitären Verhältnisse sind wirklich himmelschreiend und da droht wirklich jetzt eine humanitäre Katastrophe. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hatte ja gesagt, wenn die Offensive auf Rafah kommt, dann sei das eine humanitäre Katastrophe mit Ansage.
Wie sieht denn diese militärische Offensive Israels auf Rafah derzeit aus? Wie muss man sich das vorstellen? Beziehungsweise ist das schon die große Offensive, die so lange angekündigt wurde?
Ja, ich glaube, es ist nicht die große Offensive, wenn man die Erwartung hatte, dass da auf einmal Rafah eingenommen wird. Die Truppen rücken jetzt vor vom Ostteil der Stadt. Da ging es zuerst darum, eine wichtige Straße, die von Nord nach Süd führt, zu kontrollieren. Da sind Panzer aufgezogen. Dann hat man die Grenze ja schon Mitte der Woche eingenommen, den Grenzübergang nach Ägypten. Das war offenbar auch ein wichtiges Ziel. Und jetzt eben diese weiteren Evakuierungen. Das heißt, die Truppen werden weiter vorrücken. Das geht einher mit Luftangriffen, die es ohnehin schon seit Wochen, seit Monaten sogar gibt, auch in dem dicht besiedelten Gebiet von Rafah werden immer wieder Ziele angegriffen und dass diese Angriffe aus israelischer Sicht nötig sind, das zeigt, dass es heute auch wieder Raketenabschüsse aus diesem Gebiet gab, auch auf den Grenzübergang Kerem Shalom, der nach Israel führt, auch ganz in der Nähe von Rafah und der ja total wichtig ist für die Belieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen.
Ist es denn dann so, dass Israel kurz vor seinem Ziel steht, die Hamas im Gazastreifen endgültig ausgeschaltet zu haben?
Ich glaube, diese Erzählung, die muss man relativieren. Das ist ja immer, wird ja immer wieder gesagt, es sei nötig, nach Rafah zu gehen, um dort den totalen Sieg nach Netanjahus Angaben des israelischen Ministerpräsidenten zu erreichen. Tatsächlich beobachten wir das in anderen Teilen des Gazastreifens, wo die israelischen Truppen schon wieder abgezogen waren. Auch wieder neue Kämpfe aufflammen. Heute im Norden, in Beit Hanun oder in Jabalia, da gibt es wieder Evakuierungen, weitere Kämpfe. Dort rücken Truppen an. Die israelische Armee sagt, dort würde sich die Hamas neu ordnen und auch da wieder gefährlich sein. Also das heißt, das militärische Ziel, die Hamas zu zerschlagen, das ist mit Rafah nicht getan, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Gazastreifens gibt es immer noch Kämpfe mit der Hamas und deswegen ist die Frage, wie lange dieser Krieg noch dauern wird.
Und angesichts dieses Vorrückens auf Rafah, gibt es aktuell noch irgendeine Hoffnung auf weitere Gespräche, auf vielleicht doch noch eine Waffenruhe oder wird diese Offensive in Rafah jetzt bis zum Ende durchgezogen?
Also es gibt Staaten, die sich darum bemühen, allen voran die USA, Katar, Ägypten. Es gibt jetzt wieder Berichte darüber, dass möglicherweise eine nächste Verhandlungsrunde in Doha, also in Katar, stattfinden soll. Gestern waren die Delegationen ja aus Kairo abgezogen, ergebnislos. Ich glaube nicht, dass die Hoffnung besonders groß ist in der jetzigen Situation. Israel ist offenbar entschlossen, diese Offensive jetzt in Rafah durchzusetzen und durchzuführen. Und das ist natürlich eine schlechte Verhandlungsgrundlage, denn die Hamas besteht darauf, dass sich israelische Truppen zurückziehen. Und danach sieht es zurzeit nicht aus. Mhm.
Jan-Christoph Kitzler aus Israel, ganz herzlichen Dank dafür. Die US-amerikanische Regierung, die hat Israel mehrfach deutlich gewarnt vor einer solchen Offensive auf Rafah, zumal die israelischen Angriffe im Gazastreifen eben auch mit amerikanischer Militärhilfe erfolgen. Joe Biden sagt, für eine Offensive auf Rafah werde man keine Waffen liefern bzw. würde die Lieferungen einstellen. Und die US-Regierung sieht auch Anzeichen dafür, dass mit amerikanischen Waffen im Gazastreifen gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen wurde. Aber unumstritten ist das in den USA nicht. Einige werfen Joe Biden auch vor, eine viel zu kritische Haltung gegenüber Israel zu haben. Isabel Karas berichtet.
Joe Biden versucht es mit dem Mittelweg.
If they go into Rafah, I'm not applying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem.
Sollte das israelische Militär weiter nach Rafah vorrücken, werde er keine Waffen mehr liefern, so Biden bei CNN. Die völlig überfüllte Stadt ganz im Süden des Gazastreifens ist aktuell ein einziges Flüchtlingscamp. Mehr als 1 Million Menschen haben dort Schutz gesucht, viele von ihnen leben in Zelten. Eine erste Munitionslieferung an das israelische Militär, rund 3.500 Bomben mit großer Sprengkraft, hat die US-Regierung wohl deshalb zuletzt schon gestoppt. Eine Entscheidung, die Donald Trump an Bidens Stelle nicht getroffen hätte, wie er dem Lokalsender Spectrum News One in North Carolina sagt. Biden habe Israel einfach im Stich gelassen. So etwas habe er noch nie gesehen, meint Trump. Und warum jüdische Menschen Biden und die Demokraten wählten, sei ihm ein Rätsel. Schande über sie, das sei sein Kommentar dazu.
I say shame on you.
Ähnlich deutlich wird Tim Scott, Senator von South Carolina, der im Fall eines Trump-Sieges als ein Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten gehandelt wird.
Joe Biden, this White House has been the most anti-Israel White House we have ever seen.
Joe Biden und seine Regierung, das sei das israelfeindlichste Weiße Haus, das er je erlebt habe, sagt Scott bei Fox News. Sein Parteikollege Lindsey Graham, der ebenfalls South Carolina im Senat vertritt, geht bei einer Senatsanhörung sogar so weit.
Give Israel what they need to fight the war they can't afford to lose. This is Hiroshima and Nagasaki on steroids.
Biden müsse Israel alles geben, was nötig ist, denn diesen Krieg zu verlieren, das könne das Land sich nicht leisten. Die Ankündigung, US-Waffenlieferungen möglicherweise einzuschränken, vergleicht Graham mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, nur auf Steroiden. Umso aufgeheizter die Diskussion in der Republikanischen Partei wird, desto mehr kommt auch John Kirby unter Druck. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus versucht, der Debatte mit dieser Erklärung etwas Wind aus den Segeln zu nehmen.
We have never, ever, ever told them that they can't try to finish off the Hamas battalions that are in Rafah. What we've told them is that the way they do it matters.
Die USA hätten der israelischen Regierung niemals gesagt, dass sie nicht versuchen solle, die Hamas in Rafah zu besiegen. Es käme aus amerikanischer Sicht nur darauf an, wie sie es täten. Dazu passt eine weitere Aussage von Präsident Biden aus den vergangenen Tagen. Er gehe davon aus, dass auch amerikanische Bomben bereits unschuldige Menschen im Gazastreifen getötet hätten.
Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers.
Ein neuer Bericht des US-Außenministeriums kommt zu dem Schluss, das israelische Militär habe mit Waffen, die die USA bereitgestellt haben, wahrscheinlich gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen. Gleichzeitig heißt es aber auch, es sei schwierig, darüber konkrete Informationen zu sammeln, unter den Kriegsbedingungen im Gazastreifen. Und so wird auch dieser Bericht der amerikanischen Debatte vorerst kein Ende setzen.
Und vom Gazakrieg zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Seit gestern geraten die ukrainischen Streitkräfte noch einmal stärker unter Druck als ohnehin schon nahe der Millionenstadt Kharkiv. Da stößt Russland der Ukraine zufolge mit einer neuen Offensive vor. Die Lage hat unser Korrespondent Marc Dugge vor einigen Stunden so geschildert.
In der Gegend von Wowschansk hat es auch in der Nacht und auch am frühen Morgen weiter schwere Gefechte gegeben zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Dort wird heftig gekämpft. Die Ukrainer haben nach eigenen Angaben die russischen Vorstöße zurückschlagen können. Aber 4 Dörfer an der Grenze sind wohl unter der Gewalt der Russen. Es ist eine Gegend, in der wir wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch eine Intensivierung der Kampfhandlungen erleben werden. Man muss sagen, es sind ja schon viele Menschen auch von dort geflohen in der letzten Zeit. Die Rede ist aktuell von rund 2000 Menschen, die jetzt aus ihren Häusern noch geholt werden. Dort ist das Leben einfach zu kompliziert geworden. Gerade die Stadt Wowschansk wurde gestern immer wieder auch angegriffen aus der Luft und mit Artillerie. Das Leben ist dort quasi unmöglich geworden. Die Rede ist davon, dass tatsächlich Munition schon eingetroffen ist in der Ukraine. Das heißt nicht unbedingt, dass sie schon an der Front ist, aber sie ermöglicht den Ukrainern dann eben ihre Lager zu räumen, die bestehende Munition, die noch da ist, auch wirklich an die Front zu bringen, weil eben Nachschub kommt. Aber es soll eben auch schweres Gerät kommen, es sollen Raketenwerfer kommen, es soll Luftabwehranlagen kommen. Aber das braucht eben tatsächlich noch Zeit. Und insofern versuchen eben die Russen momentan, die russische Armee, diese Zeit zu nutzen, in der die Ukrainer noch eben ziemlich schwach auf der Brust sind, wo es ihnen noch an Munition oder an Gerät fehlt und eben auch an Personal. Eine Motivation für diesen Angriff auf die Region Kharkiv ist sicher auch, dass man Personal binden will, dass man die Ukrainer von anderen Frontabschnitten abziehen muss, um hier sozusagen gegenzuhalten und die Kapazitäten der ukrainischen Armee weiter zu strapazieren.
Soweit der aktuelle Bericht unseres Korrespondenten Marc Dugge. Polen will die Grenze zum schwierigen Nachbar Belarus deutlich besser sichern. Hintergrund sind die Vorwürfe, Machthaber Lukaschenko würde gezielt Flüchtlinge nach Polen schicken, um Druck auf die EU zu erzeugen. Und nun will der polnische Regierungschef Tusk entlang der gesamten Ostgrenze schwere Befestigungsanlagen bauen und will dafür auch Geld aus der EU haben. Sabina Mattei mit den Einzelheiten.
Seit 2 Jahren erstreckt sich entlang weiter Teile der polnischen Grenze zum östlichen Nachbarn Belarus ein fast 6 Meter hoher Zaun mit einem elektronischen Überwachungssystem. Diese Anlagen sollen jetzt noch massiv verstärkt werden, kündigte Polens Ministerpräsident Donald Tusk bei einem Besuch dort an. Der anhaltende Druck, den die belarussische Regierung durch organisierte illegale Migration in Richtung Polen ausübt, erfordert nach Tusks Worten die Verstärkung der gesamten polnischen Ostgrenze. Bereits seit 2021 werfen Polen und die Europäische Union Belarus vor, Migranten aus Krisenregionen gezielt an die EU-Außengrenze zu bringen, als Revanche für die Verhängung von Sanktionen durch Brüssel. In dieser Woche verschlechterte das Verhältnis zwischen Minsk und Warschau sich durch die Flucht eines polnischen Richters nach Belarus. Da der Mann Zugang zu Geheimdokumenten hatte, ermitteln polnische Behörden nun wegen Spionageverdachts gegen ihn. Nicht zuletzt ist das belarussische Regime von Präsident Lukaschenka eng mit Moskau verbündet, während Polen wichtiger Unterstützer der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen Russland ist. Ministerpräsident Tusk nannte in seiner Rede vor Polizisten und Grenzschützern denn auch die wachsende Gefahr durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine als weiteren Grund für die Verstärkung der polnischen Ostgrenze. Ob die Maßnahmen, die Grenzen des EU- und NATO-Landes zur Ukraine und zu Russland einschließen, ließ Tusk offen. Wir haben mit intensiven Arbeiten an einer modernen Befestigung begonnen, so der polnische Regierungschef. Zuvor hatte Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz bereits angekündigt, Polen werde Schützengräben und Bunker an der Grenze zu der russischen Exklave Kaliningrad und zu Belarus errichten. Zur Finanzierung der Maßnahmen äußerte Donald Tusk sich jetzt nicht. Nur so viel, wenn es um Polens Sicherheit gehe, gebe es kein Limit. Und offenbar setzt Tusk auf die EU, da die Ostgrenze Polens zugleich Außengrenze der Europäischen Union ist, müsse ganz Europa in die Sicherheit dort investieren.
Sabina Mattei berichtete. Deutschland unterstützt die Ukraine mit Waffen, mit der Ausbildung von Soldaten, aber auch mit Geldern und Expertise für den Wiederaufbau. Aktuell ist Entwicklungsministerin Svenja Schulze in der Ukraine und bei ihrem Besuch geht es unter anderem um Infrastruktur, vor allem um eine Erneuerung des Stromnetzes. Und weil dafür natürlich massive Investitionen gebraucht werden, sagt Svenja Schulze, am Etat der Entwicklungszusammenarbeit zu sparen, das geht gar nicht. Und sie ist nicht die Einzige, die aktuell mit Finanzminister Christian Lindner über Kreuz liegt, was den kommenden Haushalt angeht. Gudula Geuter berichtet über die anhaltenden, schwierigen Finanzdebatten in der Ampel.
Es sind Sätze des Bundesfinanzministers, die nicht den Eindruck erwecken, als stünde eine Lösung im Haushaltsstreit bevor. Mit Blick auf die Kabinettskollegen sagt Christian Lindner der Mediengruppe Bayern, die Anmeldungen für den Bundeshaushalt 2025 haben nicht den Eindruck erweckt, dass alle die ökonomischen Realitäten erkannt haben. Und noch despektierlicher antwortet er auf die Frage, wie groß denn die Lücke sei, wörtlich: Ich kann keine amtliche Zahl nennen, weil ich verschiedene Forderungen nicht als ernsthafte Verhandlungsposition akzeptiere. Zitat Ende. Spekulationen in den Medien unterschätzten die Summe. Dabei ist klar, es geht um einen zweistelligen Milliardenbereich. Zahlen zwischen 15 und 30 Milliarden Euro werden genannt. Die SPD beharrt auf Änderungen an der Schuldenbremse. Co-Parteichef Lars Klingbeil etwa sagte der Rheinischen Post, er stelle nüchtern fest, die Finanzlücke sei so groß, dass sie mit Einsparungen nicht auszugleichen sei. Unter den verschiedenen Ministerien, die mehr angemeldet haben, als der Rahmen vorsieht, ist das für Arbeit und Soziales, geführt vom Sozialdemokraten Hubertus Heil. Dessen Rentenpaket hatte Lindner zuerst mit vorgestellt. Nun musste es im Kabinett auf sein Betreiben geschoben werden. Andere Ministerien mit Mehrausgaben sind das Außenamt, geführt von Annalena Baerbock von den Grünen, und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von Svenja Schulze, SPD. Beide nimmt Lindner mit seinen heutigen Äußerungen in den Blick. Sie müssten sich die Frage stellen, Zitat, verbessern wir mit unserem Steuergeld wirklich Lebenschancen oder dienen die Projekte deutschen Interessen? Und weiter, in der internationalen Politik müssen harte Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine Priorität haben. Da geht es um Frieden und Freiheit für Deutschland, so der FDP-Chef. Deshalb müsse man mit Blick auf andere Teile der Welt über Zielgenauigkeit und Umfang sprechen. Man könne in jedem Ministerium sparen und Prioritäten setzen, sagt dazu zwar zustimmend Lindners Parteifreund Christoph Hoffmann.
Nicht alles, was man tut, ist immer so effizient und wirksam. Und ich glaube, diese Frage hat Christian Lindner gestellt.
In der Sache widerspricht der stellvertretende und kommissarische Vorsitzende des Entwicklungshilfeausschusses aber der Wertung seines Parteichefs.
Ich würde schon sagen, dass man nicht unbedingt jetzt das Entwicklungsministerium als Steinbruch für weitere Ausgaben ansehen kann. Die Softpower dürfen wir nicht vernachlässigen. Deutschland braucht international viele Freunde und die gewinnen wir auch über Entwicklungspolitik.
Gerade Deutschland als Exportland brauche solche Freunde, ebenso wie Rohstoffe oder Fachkräfte. Auch die kämen häufig aus Entwicklungsländern. Trotz Lindners Plädoyer für die harte Sicherheit hält auch der Streit um den Verteidigungsetat an. Der ist der einzige, der nicht von vornherein Kürzungen unterliegen soll. Minister Boris Pistorius hat aber erheblichen Zusatzbedarf angemeldet. Man rede über 6,5 bis 7 Milliarden Euro, ließ er vom Besuch in den USA aus wissen. Sonst drohe ein, wie er formuliert, Rüstungsstopp. Der SPD-Politiker will seinen Etat nach einer verfassungsrechtlichen Abwägung von Sicherheit und Schuldenbremse von den Sparzwängen ausgenommen sehen. Christian Lindner erteilte dem umgehend eine Absage. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter betonte am Morgen im Deutschlandfunk:
Ich erwarte vom Bundeskanzler seine Richtlinienkompetenz, dass er endlich in dieser sehr zerstrittenen Regierung deutlich macht, dass Sicherheit Priorität hat.
Bei der Frage, wie das finanziert wird, will er die Union eingebunden sehen. In jedem Fall, so SPD-Chef Lars Klingbeil, müsse der Haushalt bis zum Sommer stehen. Dann könnten die Abgeordneten das Konzept in Ruhe prüfen.
Und wir gehen noch einmal ins Ausland. In Indien läuft zurzeit die größte Parlamentswahl der Welt. 6 Wochen noch bis Anfang Juni. Die Opposition gilt gegen den amtierenden Premier Narendra Modi und seine hindu-nationalistische Partei als ziemlich chancenlos. Denn Modi ist extrem beliebt. Aber Kritiker fürchten, er könnte Indien in eine illiberale Demokratie umwandeln. Und als ein Anzeichen dafür sehen sie unter anderem Repressionen und Strafverfolgung gegen Oppositionspolitiker. Ein Wortführer der Opposition wurde nun aber vorläufig aus der Haft entlassen. Charlotte Horn.
Er ist zurück. Diese Botschaft wollte der Regierungschef von Delhi, Arvind Kejriwal, vermitteln. Seit dem 21. März saß der Oppositionspolitiker der AAP im Gefängnis. Gestern kam er vorläufig auf Kaution frei. Am Morgen besuchte er zunächst einen Tempel in Delhi. Dann sprach Kejriwal vor Anhängern und nahm direkt Bezug zu seinem politischen Gegner, Indiens Premierminister Modi. Der hofft auf eine dritte Amtszeit. Wann immer ein Diktator versucht hat, die Macht zu übernehmen, haben die Menschen des Landes ihn gestürzt. Heute will wieder ein Diktator die Demokratie abschaffen. Ich kämpfe gegen diesen Diktator, aber ich kann nichts alleine tun. Ich bin gekommen, um 1,4 Milliarden Menschen zu bitten, mich bei der Rettung des Landes vor diesem Diktator zu unterstützen. Gestern schon hatte Kejriwal dem obersten Gericht für seine Freilassung gedankt. Sie ist allerdings nur vorläufig. Wie das Gericht mitteilte, dürfte Kejriwal zwar Wahlkampf machen, aber seinen Amtsgeschäften nur eingeschränkt nachgehen. Außerdem müsse er seine Haft wieder antreten, und zwar Anfang Juni vor Verkündung der Wahlergebnisse. Kejriwal war im März festgenommen worden, wegen des Verdachts der Korruption bei der Vergabe von Lizenzen zum Verkauf von Alkohol. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Kritiker werfen der Modi-Regierung vor, Ermittlungsbehörden vor allem gegen Oppositionspolitiker zu nutzen, gerade auch vor der Wahl. Gestern versammelten sich vor dem Gefängnis in Delhi tausende Anhänger von Kejriwal. Atishi Singh, Ministerin in seinem Kabinett und Mitglied seiner Partei, sagte: Heute ist nicht nur unsere Partei gestärkt, sondern das ganze Land. Der heutige Tag markiert den Anfang vom Ende der Diktatur. Die Hauptstadt Neu-Delhi wählt erst Ende Mai. Jetzt hofft die AAP auf noch mehr Wählerstimmen. Anhänger schwenkten gestern Fahnen vor dem Gefängnis. Gefängnis. Jatinder Singh erklärte der Nachrichtenagentur AP, alle Freiwilligen der Partei haben mit voller Kraft und Leidenschaft gearbeitet, obwohl der Spitzenpolitiker im Gefängnis saß. Seine Wahlprognose ist besser als zuvor. Der Vorsitzende der BJP in Delhi, der hindu-nationalistischen Partei von Premierminister Modi, Virendra Sachdeva, erklärte gestern zur Freilassung von Kejriwal, das Gericht hat ihm nur eine vorläufige Kaution gewährt. Seine Unschuld ist noch nicht erwiesen. Die Wahrheit, dass Neu-Delhis Regierungschef in einem Fall von Bestechung verwickelt war, bleibt also bestehen. Die Wahrheit kann nicht darüber entscheiden, ob wir die Wahl verlieren. Indien wählt in 7 Phasen. Das Ergebnis der Wahl wird am 4. Juni verkündet.
Charlotte Horn aus Delhi. Und jetzt ist Tommy Wheeler zu mir ins Studio gekommen mit dem Sport in der Fußball-Bundesliga. Da steht ja an diesem Wochenende der vorletzte Spieltag auf dem Programm. Dass Leverkusen Meister ist, das wissen wir schon länger, aber spannend ist noch der Abstiegskampf. Gab es da heute eine Entscheidung?
Nein, da gab es keine, aber fast hätte ich Ihnen den ersten FC Köln als zweiten Absteiger präsentieren können. In einer spannenden Schlussphase drehten die Kölner aber ein schon verloren geglaubtes Spiel gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten erster FC Union Berlin. Stefan Kaußen.
Der erste FC Köln hat den direkten Abstieg vermieden und Union Berlin rutscht immer tiefer in den Keller. Die Hauptstädter führten durch die Tore von Knoche und Volland mit 2:0. Dann machte Kainz per Elfmeter das 1:2 kurz vor der Pause. Die eingewechselten Tigges und Damien Downs in der Nachspielzeit drehten dieses verrückte Match komplett. Köln gewinnt 3:2 und könnte sich tatsächlich am letzten Spieltag in Heidenheim doch noch retten.
Die Kölner schöpfen also wieder neue Hoffnung. Bereits gerettet ist Kölns Lokalrivale Borussia Mönchengladbach. Mit einem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt beseitigten die Gladbacher die letzten Zweifel. Luise Kropf.
Für Gladbach hieß es nach diesem Spiel Haken dran an diese Saison, denn der Klassenerhalt ist nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt sicher. Für die Frankfurter sieht es mit Blick auf die Qualifikation für die Europa League ebenfalls gut aus. Nur noch rechnerisch ist ihnen der 6. Platz zu nehmen. Das Spiel in Gladbach ging flott los. Robin Hack traf früh zum 1:0 in der 9. Spielminute. In der 35. Minute glich Ibimbe für Eintracht Frankfurt aus. Im 2. Durchgang waren die Frankfurter einen Tick besser drin im Spiel, konnten sich aber nicht mit einem weiteren Tor belohnen. Und so endete diese Partie hier 1:1 unentschieden.
Bei der Partie RB Leipzig gegen Werder Bremen war bereits vor dem Anpfiff alles klar für beide Vereine. Die Leipziger werden auch in der kommenden Saison wieder in der Champions League starten und die Bremer sicherten die Spielklasse für ein weiteres Erstligajahr. So verwunderte das Remis auch nicht unbedingt. Thorsten vom Wege.
Leistungsgerecht 1:1 unentschieden, trennen sich RB Leipzig und Werder Bremen. Bremen brauchte 20 Minuten, um zu begreifen, dass heute was geht. Dann wurde der SV Werder stärker, hatte Möglichkeiten durch Duxch, Bittencourt, Weise und Schmid. Das 1:0 für die Bremer machte aber ein Leipziger Eigentor von Seiwald in der 35. Minute. So ging es auch in die Kabine. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber dann auf scharf gestellt heraus, belagerten das Bremer Tor, hatten eine Möglichkeit durch Baumgartner schon in der 46. Minute. Da klärte Zetterer im Bremer Kasten hervorragend, aber in der 62. war er dann geschlagen. Seiwald hatte den Ball scharf gemacht auf Simakam, auf dem rechten Flügel gepasst. Der spielte zurück auf Šeško und der eingewechselte Slowene nagelte den Ball ins Bremer Tor.
Bewegend war es am Nachmittag in Freiburg. Dort ging die Heimspielära von Christian Streich zu Ende mit einem Unentschieden gegen den ersten FC Heidenheim. Philipp Sommer.
Emotion pur in Freiburg. Das 1:1 zwischen Freiburg und Heidenheim durch die Treffer von Doan und Sessa vor der Pause. Sofort nach Schlusspfiff Nebensache. Die Verabschiedung von Christian Streich nach seinem letzten Heimspiel. Ein Gänsehautmoment. Nach 12,5 Jahren voller Erfolge Streich mit Tränen in den Augen gefeiert von 34.000 Fans inklusive der gegnerischen Zuschauer und der Heidenheimer Mannschaft. Am letzten Spieltag in Berlin kann sich Streich zudem weiter mit der 3. Europacup-Teilnahme in Folge verabschieden. Trotz des Unentschiedens hat Freiburg darauf weiter beste Chancen.
In der 2. Liga steht der FC Hansa Rostock vor dem Abstieg. Der Tabellenvorletzte verlor 1:2 auf Schalke, Kaiserslautern 1:3 bei der Hertha in Berlin und Nürnberg kann ein weiteres Jahr 2. Liga planen durch ein 3:0 gegen die SV Elversberg. Die Tour de France hatte bereits 2-mal gewonnen. Der Giro d'Italia fehlt Tadej Pogacar noch in seiner Titelsammlung. Nach der 8. Etappe kommt der slowenische Radprofi diesem Ziel jedoch immer näher. Holger Gerske.
Es war die zweite Bergankunft und es gab den zweiten sicheren Sieg des Top-Favoriten. Diesmal begnügte sich Tadej Pogacar mit einem überlegenen Sprintsieg aus seiner kleinen Favoritengruppe heraus. Zusammen mit dem Zeitfahren hat der Slowene damit 3 der ersten 8 Etappen dieser Rundfahrt gewonnen. Alles deutet darauf hin, dass er nach 2 Tour de France-Gesamtsiegen nun erstmals auch den Giro d'Italia für sich entscheiden kann. Obwohl noch 13 Etappen zu fahren sind, konzentrieren sich die Verfolger in der Gesamtwertung ganz offenbar schon auf die Plätze auf dem Podium neben Pogacar. Aus deutscher Sicht sorgt in einer Ausreißergruppe Simon Geschke, einer der ältesten im Feld, und Georg Steinhauser, einer der jüngsten, für Aufmerksamkeit. Allerdings hatte ihre Fluchtgruppe bei der Dominanz der Mannschaft um Tadej Pogacar nie eine echte Chance.
Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die konzentriert sich jetzt auf ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in der Tschechischen Republik um 20.20 Uhr. Da geht es gegen die USA. Gestern gab es ja bereits einen verheißungsvollen Auftakt mit dem 6:4 gegen die Slowakei.
Und das war der Sport mit Tommy Wheeler. Besten Dank dafür. Und damit gehen die Informationen am Abend auch zu Ende. Mein Name ist Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende. Tschüss.